hättet ihr zusammen geendet, oder? Ja, wir machen weiter im ersten Buch Mose. Im ersten Buch Mose in der Genesis sind wir im Kapitel 32. Ich habe die Predigt überschrieben mit: Aus Selbstvertrauen wird Gott vertrauen. Aus Selbstvertrauen wird Gott vertrauen. Wir beschäftigen uns ja gerade mit dem Leben Jakobs, einer der Patriarchen Israels. Und ich denke, wenn jemand ein bisschen was von Jakobs Lebensgeschichte weiß, erinnert er sich wahrscheinlich mindestens an diese zwei Begebenheiten. Einmal, wo Jakob sein Land verlässt, Kanaan verlässt und nach Norden zieht zu seinem Schwiegervater Laban und dort diese Begegnung hat, diese vielleicht sonderbare, ja, wo er im Traum diese Himmelsleiter sieht, Engel auf dieser Himmelsleiter auf- und absteigen und er diese persönliche Begegnung mit dem Herrn hat. Und heute haben wir diese zweite, vielleicht besondere Begebenheit in dem Leben Jakobs, wo ihm der Herr nochmal begegnet. Aber diesmal auf dem Rückweg. Ja, Jakob geht einmal aus dem Land raus und der Herr begegnet ihm, diese Himmelsleiter, die Engel und das Reden. Und als Jakob zurückkommt, begegnet ihm der Herr wieder, aber auf eine recht sonderbare Weise, wo ich euch sage, wenn ich die Predigttexte aussuchen dürfte, hätte ich mir den Text nicht ausgesucht. Aber da wir chronologisch durch das Wort gehen und wir glauben, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich ist, und das bestätigt sich, denke ich, auch an diesem Abschnitt, so predigen wir auch 1. Mose 32, die Verse 1. Mose 32 ab Vers 23. Bevor wir aber diese Geschichte lesen, vielleicht, weil es jetzt einige Zeit her ist, nochmal als Erinnerung, wen wir mit Jakob eigentlich vor uns haben. Jakob wurde geboren als Zwillingsbruder Esaus, dem Isaac und der Rebekka. Und seine Mutter hatte ja schon vor der Geburt die Verheißung, der Jüngere, Jakob war der Jüngere, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Sie wussten eigentlich, dass es ein besonderer Segen auf diesem Sohn Jakob gibt. Aber ihr wisst auch, dass er und auch seine Mutter versucht haben, diesen Segen aus eigener Kraft, ja, in diesem Vertrauen eigentlich auf sich selbst zu erhaschen. Ja, der Jakob betrügt seinen Bruder wegen einem Linsengericht oder bringt seinen Bruder durch ein Linsengericht um das Erstgeburtsrecht. Und später hacken er und seine Mutter noch eine List aus, wie sie den Vater um den Segen bringen können, der eigentlich dem Esau geben wollte, aber dann Jakob an sich zieht mit List und Betrug. Das hat Folgen. Die Mutter rät ihm dann, das Land zu verlassen, weil sein Bruder ihm so zornig ist, dass er ihm nach dem Leben trachtet. Und so kommt er dann nach Norden, in dieses Land, wo seine Urväter, wo Abraham herkommt, lebt dort bei seinem Schwiegervater Laban, findet dort seine beiden Frauen. Er wollte eigentlich Rahel heiraten, hat aber erst die Leha bekommen. Wurde dort als der, der so viel betrogen hat, selbst von seinem Schwiegervater betrogen, indem er ihm die Frau gegeben hat, die er eigentlich gar nicht heiraten wollte. Dient dann der Rahel nochmals Jahre für diesen Brautpreis. Und dann wird er wieder und wieder bei Laban betrogen. Trotzdem segnet Gott ihn und er zieht dann aus. Es ist dann irgendwann mal genug. Er hat auch die Verheißung Gottes, dass er zurückgehen darf. Und er möchte jetzt wieder zurück in das Land, wo er eigentlich ausgezogen war, aus Kanaan. Und dort haben wir diese bemerkenswerte Begegnung. Kapitel 32, ab Vers 23. Und er stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde, seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel. Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Phnuel vorüberkam, und er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Söhne Israel bis zum heutigen Tag nicht den Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel, berührt hatte. Ich bete kurz mit uns, wir können sitzen bleiben. Vater, danke für dein Wort und danke, dass die Verheißung wahr ist, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt und dass es nützlich ist zum Lehren, zum Überführen, zum Zurechtbringen, auch zum Unterweisen der Gerechtigkeit. Und darum bitten wir dich, dass du dich zu deinem Wort stellst, dass du dein Augenmerk wirklich auf dein Wort lenkst und mir auch Gnade schenkst, dein Wort gut auszulegen, dir zur Ehre. Amen. Ohne Zweifel ist das auf den ersten Blick ein recht sonderbarer Bericht. Da begegnet, also er hat, vielleicht das habe ich eben bei der Zusammenfassung seines Lebens vergessen, er hat ja furchtbare Angst, denn er kommt zurück in sein Land und da ist ja auch noch sein Bruder Esau und er hat schon die Nachricht bekommen, dass Esau ihm mit 400 Mann entgegenzieht. Und die letzte Predigt handelte davon, von dieser steigenden Angst, die Jakob hier erlebte und er versucht immer verzweifelter eine Strategie zu entwickeln, wie er irgendwie seine Haut retten kann, weil er mit dem Schlimmsten fürchten musste. Ja, der Bruder zieht ihm mit 400 Mann entgegen. Aber das war Gegenstand der letzten Predigt. Jetzt sitzt er dort an diesem Fluss. Jabok hat sein ganzes Hab und Gut über den Fluss geführt, bleibt selbst zurück und dann dieser sonderbare Bericht, wenn wir ihn so nennen dürfen. Und vielleicht ist er auch für den ein oder anderen deswegen so missverständlich, weil da oft nur von er die Rede ist. Er. Und manchmal kommt man ins Schleudern. Ja, wer ist denn jetzt gemeint? Wer macht denn hier was? Und vielleicht ist es gut, weil nicht ich möchte wirklich zu euch reden, sondern das Wort soll reden, dass wir uns nochmal die Geschichte kurz anschauen und klären, ja, wer da was gerade tut. Vers 25. Da rang ein Mann und dessen Name wird nicht genannt. Die Identität ist am Anfang auch unbekannt. Ja, Jakob kennt die Identität auch nicht, er fragt ihn dann nach seinem Namen. Am Ende aber wird Jakob klar, was wirklich passiert war. Ja, denn das seht ihr an den letzten Versen, er gibt der Stätte einen neuen Namen, nicht mehr Jabok, sondern Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ihm wird klar, der Mann war nicht irgendein Mann, sondern er hat tatsächlich mit Gott gerungen. Uns kommt es komisch vor, aber es sollte uns nicht komisch vorkommen, Christus ist nach unserem Glauben auch Gott und ist ins Fleisch gekommen. Und Christus ist vor seiner Fleischwerdung vor 2000 Jahren mehrfach erschienen, ja, in präinkarnierter Form. Und Jakob kannte auch, dass es sowas gibt von seinem Urvater Abraham. Abraham hatte nämlich die Begebenheit mit den drei Männern. Zwei gingen weiter, erwiesen sich nachher als Engel. Und der eine, der vor ihm stehen blieb, war auch Christus in präinkarnierter Form. Und dieses Erlebnis hat jetzt hier auch Jakob, dieser Mann, die Identität des Mannes wird ihm nachher deutlich. Und dann heißt es im Vers 26, und als er sah, also die ringen die ganze Nacht, bis die Morgenröte heraufkommt, und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührt er sein Hüftgelenk. Ja, am Ende wird klar, wer dieser er ist. Christus berührt das Hüftgelenk Jakobs. Und das Hüftgelenk wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Also während Jakob mit Christus rang. Und dann sagte er, der Herr, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er, Jakob, aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, der Herr, was ist denn dein Name? Er, Jakob, sagte, Jakob. Da sprach er, der Herr, Nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er, der Herr, aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er, der Herr, segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Die Predigt hat nur 3 Punkte, nicht wie schon mal 21. Der erste Punkt, die Tatsache einer gravierenden Veränderung. Das ist auf den ersten Blick vielleicht nicht so schnell zu erkennen, aber diese Begegnung zwischen Jakob und dem Herrn zeichnet wirklich einen Wendepunkt in dem Leben Jakobs. Und wir sehen aufgrund dieses Kampfes oder dieses Ringkampfes, wie immer der aussah, ich will auch nicht ins Wort legen, was nicht genau beschrieben wird, aber aufgrund des Ringens und dessen, was dort passiert, sehen wir, dass es eine starke Veränderung in dem Leben Jakobs gab. Das ist ja nicht das erste Mal, dass er dem Herrn begegnet. In Kapitel 28, und ich hatte zufällig auch den Text, und es gibt keine Zufälle, ja, da begegnet er ja schon mal dem Herrn, und da verhält sich der Jakob ganz anders wie in dieser Begegnung. Und wir dürfen nicht vergessen, dass zwischen diesen beiden Begegnungen, zwischen dem Auszug Jakobs oben ja, nach Padan Aram, also in dieses Land seiner Vorväter, und dem Rückzug ja 20 Jahre liegen. Als er auszieht, gibt Gott ihm im Kapitel 28 größte Verheißungen. Er sagt ihm, ich werde dich segnen, ich werde dir das Land geben, ich werde dich bewahren, ja, ich werde dich wieder zurückbringen in dieses Land, was ich dir geben werde. Ich werde deine Nachkommen zahlreich machen. Und der Herr knüpft seine Verheißungen an keinerlei Bedingungen. Es ist ein unilateraler Bund. Und was ist die Reaktion Jakobs damals, als er ihm zum ersten Mal, dem Herrn zum ersten Mal begegnet? Ja, er legt ein Gelübde ab. Aber ein ziemlich kleingläubiges Gelübde. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Er sagt, okay, du sollst mein Gott sein, wenn du das alles erfüllst, was du da gerade gesagt hast. Das zeigt einen Jakob, der wenig Vertrauen in Gott gehabt hat. Aber viel Vertrauen in seine eigene Stärke. Denkt mal, mit welcher List er sich das Erstgeburtsrecht und dann auch den Segen seines Bruders erhascht hat. Das war vor 20 Jahren, das wissen wir aus Kapitel 31, Vers 41. 20 Jahre bin ich nun in deinem Haus gewesen, da redet Jakob mit Laban. 14 Jahre, 2 mal 7, habe ich dir für deine beiden Töchter gedient und 6 Jahre für deine Herde und du hast meinen Lohn 10-mal verändert. Das wird noch wichtig sein. Aber wir sehen, der junge Jakob hatte wenig oder gar kein Vertrauen in Gott. Wenn du mich segnest, wenn du das alles wahr machst, was du mir da erzählst, na gut, dann will ich an dich glauben. Dann will ich Vertrauen in dich haben. Der gereifte Jakob, das ist jetzt 20 Jahre später, hat ein völlig verändertes Wesen. Und vielleicht erkennen wir das nicht richtig in diesem Ringkampf, den er hier mit dem Herrn führt. Ich denke, es wird deutlich, weil er sagt ja hier im Vers 27, wo der Herr sagt, lass mich los. Und Jakob sagt, ich lass dich nicht los. Es sei denn, du hast mich gesegnet. Da wird schon deutlich, ja, dass Jakob sich ganz anders an den Herrn hängt. Ja, ich lass dich nicht, es sei denn, ich bekomme deinen Segen. Jakob war 20 Jahre später so überzeugt davon, ich muss diesen Segen haben. Oder ich muss sterben. Ja, wenn ich den nicht habe, dann habe ich gar nichts. Und das wird noch deutlicher, wenn wir mal Hosea aufschlagen. Ich weiß, Hosea ist schwer zu finden. Ist einer der kleinen Propheten, die sich am Ende des alten Kapitels fast verstecken. Hosea, Joel, Amos, Obadja. Wenn ihr Joel, Amos, Obadja findet, dann findet ihr auch Hosea. Hesekiel, Daniel, Hosea. Hesekiel ist ganz groß, Daniel und dann schon Hosea. Hosea nimmt nämlich Bezug auf den Jakob und dabei lernen wir noch ein paar Details aus dem Leben Jakobs. Ja, in Hosea 12, Vers 4 heißt es, und das fand ich sehr interessant, ich habe Ende letzten Jahres mal durch Hosea gelesen und keine Angst, ich lese nicht regelmäßig in solchen abgelegenen Orten, das war für mich auch viel Neues dabei. Unter anderem konnte ich im Vers 4 lesen, dass Kinder schon im Mutterleib sündigen können. Ich war total überrascht. Das ist jetzt ein kleiner Exkurs. Ja, gibt's sowas wirklich, dass Kinder, die sind noch nicht geboren und sollen schon sündigen können? Aber eigentlich sollte ich aufgrund der Theologie, die ich habe, überhaupt nicht überrascht sein. Wir glauben, dass Kinder nicht Sünder sind, weil sie sündigen, sondern weil sie Sünder sind, sündigen sie. Ja, wir werden als Sünder geboren. Wir werden ja mit der Fähigkeit, für uns selbst zu leben, geboren. Und deswegen auch hier im Vers 4 heißt es über Jakob, im Mutterleib hinterging er seinen Bruder. Er hat ja diesen Namen Jakob, das heißt auf Hebräisch Verse und hintergehen. Und wie hat er das gemacht? Er hat da schon ja den Segen festhalten wollen. Er wollte nicht, dass sein Bruder vorher herauskommt, der Fersenhalter. Ja, ich habe keine Ahnung von Geburten, das wisst ihr. Und ich werde es auch nie wirklich haben, das wisst ihr auch. Und noch schon gar nicht kann ich mir vorstellen, was es bedeutet, Zwillinge zur Welt zu bringen. Aber die Frauen können sich vorstellen, was es bedeutet, wenn der eine dann auch noch die Ferse des anderen festhält. Was das bedeutet, ja, für eine Geburt. Ja, war bestimmt kein leichtes für seine Mutter. Und er sündigte, ja, gegen den Herrn, gegen seine Mutter und auch gegen seinen Bruder. Schon im Mutterleib und bei der Geburt. Aber das war der Exkurs, ja, Klammer zu. Vers 5 heißt es dann über Jakob, und er kämpfte, er nennt ihn hier Engel, das ist nichts Besonderes und ist auch kein Widerspruch, wenn ihr den Ausdruck der Engel hört, also mit dem bestimmten Artikel, dann ist es immer im Alten Testament eine Referenz für Christus in präinkarnierter Form. Der Engel des Herrn ist immer Jesus Christus. Ein Engel oder viele Engel, ja, können verschiedene Engel sein, aber wenn es der bestimmte Artikel ist, der Engel, und dieses Vorkommnis gibt es im Neuen Testament nach der Fleischwerdung Jesu nie wieder. Ja, der Herr Jesus ist einmal dann ins Fleisch gekommen. Wenn er wiederkommt, dann kommt er in Herrlichkeit. Aber im Alten Testament, da sehen wir Christus in präinkarnierter Form, da wird er der Engel genannt. Er kämpfte mit dem Engel und er war überlegen. Und jetzt, und das ist die Stelle, auf die ich eigentlich in Hosea aufmerksam machen wollte, er, der Jakob, weinte und flehte ihn um Gnade an. Ich möchte, dass ihr diesen Kontrast seht. Der junge Jakob, sehr auf sich selbst fixiert, sehr von sich selbst überzeugt, sehr auf seine Stärke, auf seine List, auf seine Strategien vertrauend, und 20 Jahre später ein ganz anderer Jakob. Er begegnet wieder, und es gibt keine Zufälle, ja, beim Auszug begegnet er alleine seinem Herrn, beim Rückzug begegnet er alleine seinem Herrn. Und als wollte es uns die Schrift gerade so bildhaft vor Augen malen, schaut, was ich aus diesem Mann gemacht habe. Der junge Jakob vertraute ganz auf seine Listigkeit, auf seine ja, Gerissenheit, auf seine Kraft, auf seine Stärke und setzte sie für seine eigenen Ziele ein. Und der gereifte Jakob 20 Jahre später sagt, ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Der hängt sich so an seinen Herrn, dass er weint und ihn um Gnade anfleht. Das ist nicht mehr der gleiche Jakob. Und das soll der erste Punkt sein, der erste Punkt dieser Predigt, die Tatsache seiner Veränderung. Ja, dass wir das bitte gemeinsam erkennen. Der Jakob in Bethel, 20 Jahre vorher, ist nicht mehr der Jakob vom Jabok oder wie er es dann nannt, vom Phnuel. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, aber er weinte und flehte ihn an. Vor 20 Jahren hat Jakob seine ganze Hoffnung auf seine eigene Kraft gesetzt, auf seine eigene Stärke. 20 Jahre später hat Gott offensichtlich Umstände in sein Leben gebracht, die ihn vom Charakter sehr stark verändert haben. So weit, dass Jakob bereit war zu sagen, ich brauche dich. Ich brauche dich alle Zeit. Ich muss dich haben. Ich muss deinen Segen haben. Er weinte in dieser Nacht, deswegen hing er so an ihm und ließ ihn nicht los. Er wollte den Segen, den er sich vorher listig und mit Sünde erhascht hat, den wollte er jetzt wirklich von seinem Herrn bekommen. Er hatte erkannt, dass er mit seiner eigenen Kraft überhaupt nichts bewirken kann in seinem Leben. Und er musste anerkennen, wer der wirkliche Souverän, wer der wirkliche Herr auch seines Lebens war. Ein paar Verse dazu, Apostelgeschichte 17, Paulus predigt dort in Athen und sagt, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde. Gott ist nicht nur der Herr des Himmels. Gott ist der Herr des Himmels und der Erde. 1. Chronik 19, Vers 12, das ist das Gebet Davids, als er den Stab mehr oder minder an seinen Sohn Salomo übergibt, der dann auf dem Thron sitzt. Da sagt David: Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Du bist Herrscher über alles. In deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Jakob hat vorher für sich gekämpft und wollte sich den Segen rauben und hat damit gar nichts erlangt. Und in Padamaram, wo er dann bei seinem Schwiegervater ist, muss er erkennen, der Schwiegervater wendet auch so viel List an, ihn um Segen zu bringen. Ja, erst gönnt er ihm nicht die Tochter, die er eigentlich haben wollte. Muss er nochmal 7 Jahre für Rahel dienen. Nachher verändert er den Lohn. Ja, er war ja praktisch in Lohnarbeit bei seinem Schwiegervater. Und er verändert den Lohn 10-mal, um ihn um seinen gerechten Lohn zu betrügen. Aber was passiert wirklich? Der Herr führt es so. Ja, ihr könnt euch noch daran erinnern, wenn Laban sagte, das Gestreifte soll dein sein, dann haben die Ziegen und die Schafe alles Gestreiftes geworfen, was unüblich ist, besonders wenn du in der Herde überhaupt nichts Gestreiftes hast, wenn du das vorher durch deine Söhne alles aussortieren lässt. Wenn das Gefleckte dein Lohn sein soll, was auch sehr unüblich ist bei Schafen und Ziegen, dass sie gefleckt sind, vor allem wenn die Eltern alle einfarbig sind, was haben die Tiere gemacht? Sie haben Geflecktes geworfen. 20 Jahre lang kriegt Jakob eine Gegenstandslektion: Mit meiner Kraft, mit meiner Stärke kann ich mir gar nichts holen. Ich brauche diesen Segen, ich brauche diesen Gott, der wirklich der Gott des Himmels und der Erde ist. An seiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Klagelieder 3, Vers 37. Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Oder Jesaja 46, Vers 10, da spricht der Herr von sich selbst, weil er sich vergleicht mit den Götzen, an die sich Israel immer wieder gehangen hat, die ihr Vertrauen auch auf was anderes setzen wollten als auf den Herrn. Der Herr spricht hier, ich, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde. Bevor es überhaupt losgeht, verkündigt der Herr schon das Ende. Von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Jakob hat in den 20 Jahren offensichtlich Gottes Erkenntnis bekommen. Durch das Leben hat Gott ihm diese Gnade geschenkt und hat ihm gezeigt, wer wirklich der Herr seines Lebens ist. Vorher vertraute Jakob sehr stark auf sich selbst und jetzt hatte Jakob gelernt, wer wirklich den Segen ausgießt oder wer wirklich das Leben kontrolliert, egal wie viel List, egal wie viel Tücke ich anwende, um mir selbst zu dienen. Gottes Erkenntnis geht immer mit Selbsterkenntnis einher. Das haben schon viele große Kirchenväter vor uns gewusst. Ja, manche von euch, ich habe das Beispiel schon mal genannt, haben vielleicht schon mal von Calvin gehört. Er hat ein ganz großes theologisches Werk geschrieben, die sogenannte Institutio, hat 1000 Seiten, ich vermute keiner hier im Raum, hat alle 1000 Seiten gelesen, aber ich empfehle euch, wenigstens mal die ersten Seiten zu lesen. Auf der allerersten Seite bringt Calvin fast eine Zusammenfassung seiner Erkenntnis. Er sagt, keine Gotteserkenntnis ohne Selbsterkenntnis. Und keine Selbsterkenntnis ohne Gotteserkenntnis. Wenn du Gott wirklich siehst, wie er ist, wirst du unweigerlich sehen, wer du bist, wie gering du bist. Und wenn du siehst, wie gering du bist, wirst du umso mehr sehen, wie sehr du ihn brauchst. Und das war passiert in diesen 20 Jahren in dem Leben Jakobs. Aus eigener Kraft, aus seiner eigenen Intelligenz, aus seiner eigenen Gerissenheit, aus seiner eigenen Stärke konnte er sich gar nichts nehmen. Gott ließ sich nichts nehmen. Ganz im Gegenteil, er bringt ihn in diese Situation der absoluten Abhängigkeit und zeigt ihm seine Fürsorge, zeigt ihm seine Erhabenheit. Und vielleicht als weitere Anwendung, nicht nur, dass wir Gottes Erkenntnis brauchen, um uns selbst wirklich zu verstehen, offensichtlich braucht das Ganze auch Zeit. Das war nichts, was über Nacht passiert ist. Und das ist wichtig für unser eigenes Leben oder auch für den Umgang mit anderen Menschen, dass wir Geduld haben und verstehen, Heiligung, so nennt es die Bibel, ist ein Prozess von vielen kleinen Schritten. Und Gott hat viel Geduld mit uns und misst ab und weiß, welche Schläge, in Anführungszeichen, er uns auch abmessen muss, um diesen Schritt von Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis, um diese Schritte wirklich zu gehen. Es waren viele kleine Schritte, 20 Jahre lang. 10-mal hat Laban den Lohn verändert. Und Schritt für Schritt, und das Gleiche habt ihr schon bei den anderen Patriarchen erkannt. Der junge Abraham vertraute ganz auf seine Kraft, der Abraham, auf seine Stärke. Der alte Abraham, der war bereit, um Gottes Willen den Stammhalter zu opfern, weil er wusste, Gott kann sogar aus Toten ja einen Lebendigen wieder machen. Da war so ein krasser Unterschied zwischen dem alten und dem jungen Abraham. Bei Isaak können wir das sehen und bei Jakob können wir das sehen. Also das auch als tröstende Anwendung. Heiligung braucht Zeit. Ja, ich für so viele Gespräche, unter anderem, ja, ihr wisst, dass ich keine Eheseelsorge mache, was bleibt dann übrig? Man spricht viel mit jungen Männern. Und ein Thema, was leider ständig die Gespräche durchzieht, auch gestern wieder, wo sich ein Ältester in Oberberg mit mir darüber unterhalten hat, was mache ich denn mit denen, die ganz offen mit mir darüber sprechen, was für große Probleme sie im Umgang ihrer Sexualität haben. Und auch da, ja, der falsche Umgang mit Sexualität, den sich viele junge Männer, wenn sie in die Pubertät kommen, antrainieren, dass sie glauben, die Sexualität wäre für ihren eigenen Genuss da, weil sie nie auch Gottes Wege gelernt haben, dass es ein Mittel ist, dem anderen selbstlos zu dienen und so Gott zu verherrlichen und auf dem Weg auch selbst gesegnet zu werden, den Segen sogar, den du dir selbst in der Selbstsucht niemals selbst holen kannst. Auch dort gibt es kein Geheimnis, da gibt es keine Gnosis. Der Weg rein ist meistens auch der Weg raus. Ja, so wie man sich in einem falschen Denken und Leben und Praktizieren gewöhnt hat, muss man sich auch wieder gewöhnen, ja, dort rauszukommen. Und das geschieht ganz oft nachhaltig nur. Ich kann meine Hände beschneiden und meine Augen, aber mein Herz kann nur der Herr wirklich beschneiden. Je mehr ich den Herrn erkenne und ihn darüber auch lieben lerne, umso mehr bin ich bereit, für ihn dann auch zu leben. Und der falsche Umgang mit meiner Sexualität ist nur ein Thermometer, an dem ich erkenne, wofür ich eigentlich wirklich lebe. Lebe ich für mich selbst oder lebe ich für den, der mich vor Grundlegung der Welt geliebt hat und sich mir geoffenbart hat? Also, über Zeit sollen wir den Herrn erkennen und das war auch bei Jakob so. Das war der erste Punkt. Ganz offensichtlich gibt es hier eine gravierende Veränderung in dem Leben Jakobs. Der zweite Punkt, das Mittel dieser gravierenden Veränderung. Welches Mittel setzt der Herr ein, um aus diesem selbstsüchtigen, auf sich selbst vertrauenden Jakob einen neuen Menschen zu machen? Nun, es ist offensichtlich, er dient 20 Jahre bei seinem Schwiegervater und in 20 Jahren widerfährt ihm ganz viel Unrecht. Wieder und wieder betrügt ihn sein Schwiegervater. Der Schwiegervater, ja, nimmt verschiedene Listen in die Hand, um eigentlich seinen Schwiegersohn um den gerechten Lohn seiner Arbeit zu bringen. Also erstmal dieser erste Punkt oder der erste Unterpunkt in diesem Mittel. Gott gebraucht Schmerzen für diese Veränderung in unserem Leben. Das sollte uns nicht überraschen. Gott gebraucht diese Schmerzen, ja. Er setzt diese Schmerzen offensichtlich ein. Ja, ein Beispiel aus dem 5. Buch Mose 32, wo der Mose oder der Herr eigentlich durch Mose mit seinem Volk redet und er wird sagen, 5. Mose 32, 37, wo sind nun ihre Götter, der Fels, bei dem sie Zuflucht suchten, die das Fett ihrer Schlachtopfer aßen, den Wein ihrer Trankopfer tranken? Gott vergleicht sich hier wieder mit den Götzen Israels und will zeigen, was für einen Unterschied es dort gibt. Die sollen doch aufstehen und sollen euch helfen, diese falschen Götter. Sie sollen doch ein Schirm über euch sein. Vers 39, seht nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir ist. Ich töte und ich mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Und es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet. Oder ein anderes Beispiel aus den Sprüchen, Sprüche 20, Vers 30. Blutige Striemen reinigen den Bösen und Schläge die Kammern des Leibes. Oder Sprüche 27, und das können wir aufeinander beziehen, das können wir aber auch auf den Herrn beziehen. Treu gemeint, Sprüche 27, Vers 6, treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber überreichlich die Küsse des Hassers. Treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt. Verwundungen sind offensichtlich oft das Werkzeug, wie Gott diesen Prozess der Gotteserkenntnis voranbringt. Und das sollte uns nicht befremden, das sollte uns nicht überraschen. Wenn Schwierigkeiten in unser Leben kommen, Gott ist der Herr nicht nur des Himmels, sondern auch der Erde. Er konzertiert dieses ganze Orchester, was hier stattfindet. Und ihm entgleitet nichts. Er ist der Souverän über das Böse. Er ist nicht der Urheber des Bösen, aber das heißt nicht, dass er das Opfer des Bösen ist. Er ist der Souverän über das Böse. Ja, ein ganzes Buch im Alten Testament ist eben diesem Thema gewidmet, dass Gott ganz bewusst dosiert Schmerzen, Leid, Krankheit einsetzt. Und er ist der Souverän, auch wenn Satan sein Handlanger ist, der Kettenhund Gottes, so wie es Luther sagt, Gott ist der Souverän über dieses Leid. Am Ende bekennt sogar der Schreiber des Buches Hiob in Kapitel 42, dass Gott es selbst ist, der dieses ganze Leid über Hiob gebracht hat. Gott bringt dieses Leid über Hiob. Und was bezweckt Gott mit diesem Leid? Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis. Am Anfang kannte ich dich nur von Ferne. Jetzt aber habe ich dich erkannt. Hiob 42, ab Vers 1. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts, sagt Hiob. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Es ist offensichtlich eine Methode Gottes, dass er Schwierigkeiten in unserem Leben einsetzt, um diesen Prozess von Selbstvertrauen zu Gottvertrauen, von Selbsterkenntnis zu Gotteserkenntnis tatsächlich voranzubringen. Und das sollte uns nicht, wie Petrus in seinem ersten Brief schreibt, das sollte uns nicht befremden. Ja? Und schon gar nicht sollten wir falsche Schlüsse ziehen. Ja, Gott gebraucht Schwierigkeiten. Er hat Krankheit gebraucht im Leben Hiobs. Sollten wir wirklich heute daran zweifeln, dass Gott Krankheit gebraucht, um zu seinen guten Zielen zu kommen? Und bitte zieht keine falschen Schlüsse. Niemand sollte denken, dass wenn Gott offensichtlich der Souverän über Schwierigkeiten und Krankheit ist, wir dann nicht um Heilung beten dürften. Das durfte auch Hiob. Selbstverständlich dürfen wir das. Und wenn Gott dann heilt, ja umso mehr werden wir verstehen, wo wirklich die Kraft zu finden ist. Weil das wissen wir, kein Arzt kann wirklich Heilung schenken. Wenn es Heilung gibt, dann kommt sie immer vom Herrn. Das Mittel dieser gravierenden Veränderung war offensichtlich viel Schmerz im Leben Jakobs. Viele große Glaubenshelden, ihr habt selbst bestimmt genug Beispiele, haben auch in der neueren Kirchengeschichte gelernt, dass sie durch Leiden Gott ähnlicher wurden, dass sie durch Leiden ihr Selbstvertrauen mehr und mehr aufgegeben haben und sich mehr und mehr auf Gott geworfen haben. Gott gebraucht vergängliche Schmerzen, um eine unvergängliche Frucht eines feinen Charakters, eines Gottvertrauens in uns zu bilden. Treu sind die Schläge eines Freundes. Und Gott ist unser Freund in Jesus Christus geworden. Wenn wir nicht Vertrauen haben in Gottes Wege, wenn es schwer geht, und manche von uns, das weiß ich, müssen viel, viel mehr leiden als die meisten von uns. Viel mehr. Und ich weiß nicht, warum Gott das so abmisst. Aber wir müssen daran festhalten, treu gemeint sind die Schläge eines Freundes. Er nimmt Maß und er weiß, was er tut. Und er bringt eine unvergängliche Frucht, nicht nur vielleicht sogar in dem Leben dessen, der dieses Leid erlebt, sondern auch in dem Leben derer, die rundherum sind und das beobachten. Ich möchte aber auch noch einen zweiten Hinweis geben auf dieses Mittel, wie Gott diese Veränderung in Jakobs Leben hervorruft. Schaut euch mal an, was Gott einsetzt. Was erlebt Jakob in dieser Zeit bei Laban? Welche Schläge sind das? In dem Fall ist es gar keine Krankheit, wie es bei Hiob der Fall war. Da ist es List und Tücke und Gemeinheit und Unfairness von Labans Seite, von seinem Schwiegervater. Glauben wir wirklich an Zufälle? Gerade der Betrüger genannt wird, der so viel betrogen hatte, um sich irgendwie einen Vorteil zu erhaschen, der muss jetzt 20 Jahre lang von Gott vor Augen geführt bekommen, mit List und eigener Kraft und eigener Stärke lasse ich mir gar nichts nehmen. Ich bin der Souverän dieser Welt. Und ich zeige dir 20 Jahre lang, wie dein Schwiegervater, der kann alles aufbieten, was er will, der kann noch feinere Listen erdenken, wie du dir je erdacht hast im falschen Umgang mit deinem Bruder. Ich lasse mir nichts nehmen und ich zeige dir das. Der kann sich jede List ausdenken und ich werde dich trotzdem segnen. Weil der Segen hängt nicht von deiner Stärke, von deiner Listigkeit ab, sondern von meinem Wohlwollen. Und das finde ich bemerkenswert, dass Gott der beste Pädagoge ist, den wir uns vorstellen können. Versteht, ich will nicht damit sagen, jeder bekommt das, was er verdient hat. Das habe ich nicht gesagt. Was ich sagen möchte ist, Gott ist so weise, dass er ausgerechnet das, auf was Jakob so sehr vertraute, dass er ihm genau das vor Augen führt und ihm zeigt, Jakob, du liegst völlig falsch. Du liegst völlig falsch, wenn du auf deine eigene Kraft, auf deine eigene Listigkeit vertraust. Ich bin der wahre Herr dieses Lebens. Und das möchte ich dir zeigen am Beispiel, wie Laban 20 Jahre mit dir umgeht. Das soll die Botschaft sein, er ist der beste Pädagoge. Und das heißt mit anderen Worten, er weiß auch dein Leben zu führen. Er weiß, was er dir abmessen muss. Ich bin ehrlich mit euch, selbstverständlich bete ich häufig, ich möchte sein wie eine Feder in seiner Hand. Ich möchte nicht wie das Maultier sein, was mit Zügeln und Schmerzen im Maul gerissen werden muss, nach rechts und links, damit es endlich versteht, in welche Richtung es laufen muss. Klar möchte ich keine Schmerzen. Das dürfen wir auch so beten. Ja, und der Herr weiß aber trotzdem als perfekter Pädagoge, was er uns abmisst, um uns auf diesem Weg der Heiligung, ja, von Selbsterkenntnis zu Gotteserkenntnis, von Selbstvertrauen zu Gottesvertrauen voranzubringen. Und zum Schluss der Ausdruck einer gravierenden Veränderung in diesem Leben Jakobs. Woran erkennen wir das? Dass dieses Ringen mit Gott wirklich einen Wendepunkt im Leben Jakobs kennzeichnet. Wir erkennen es an der Namensänderung, unter anderem. Ja. Oft werden Namen in entscheidenden Momenten verändert. Ihr kennt Beispiele aus der Schrift. Abram hieß er eigentlich am Anfang, nachher wird er Abraham genannt. Sarai war eigentlich ihr Name, nachher wurde sie Sarah genannt. Und auch Jakob erlebt hier eine Namensänderung. Jakob, ja, diese, ich kann das Hebräische nicht gut aussprechen, da kann mir bestimmt jemand helfen, aber in seinem Wortstamm, ich lasse es am besten ganz, in seinem Wortstamm, in dem hebräischen Wortstamm Jakob, steckt tatsächlich beides. Das Wort Verse, ich hatte es euch eingangs schon gesagt, und auch das Wort hintergehen, hinters Licht führen. Und das war er. Er war der Fersenhalter, der versucht hat, mit eigener Kraft sich den Segen zu erhaschen und seine Familie zu hintergehen. Jetzt bekommt er einen neuen Namen und sein Name heißt Israel. Und Israel, in jedem jüdischen Namen, wie Nathanael, Daniel, Michael, ja, steckt immer diese Kurzform für Gott. Also wenn euch El begegnet, deswegen heißt es übrigens im Muslimischen auch nicht Daniel, sondern Daniel. Ja, also im Hebräischen Daniel und hier Israel, Gott wird kämpfen. Das ist der perfekte Name für Jakob. Aber erst an dem Zeitpunkt seines Lebens. 20 Jahre vorher glaubte er das nicht. Er glaubte, er muss selbst für sich sorgen. Er muss sich das selbst holen. Und Gott mutet ihm vieles zu in seinem Leben, damit Stück für Stück sein Herz sich mehr an den Herrn hängt. Und an dem Punkt, und das ist offensichtlich ein Wendepunkt in seinem Leben, da darf er jetzt Israel heißen. Ja, soll nicht heißen, Jakob, das wird dich jetzt ab heute Israel nennen, aber das tut er auch in deinem Leben und auch bei dem Michael oder auch ja, bei jedem anderen von uns möchte er dieses tun, dass er zeigt, er ist derjenige, der wirklich kämpft. Die meiste Zeit seines Lebens oder die längste Zeit seines Lebens
hat Jakob selbst gekämpft, auf sich selbst vertraut, auf seine eigene Stärke. Er hat Gott mehr und mehr kennengelernt durch das Wirken in seinem Leben und war jetzt bereit, du bist meine Stärke, ich muss dich haben. Er weinte und klammerte sich an ihn. Lass mich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Jakob wurde nicht nur an seiner Hüfte berührt. Das ist auch ein Sinnbild, sage ich mal, der, ich komme gleich dazu. Jakob wurde nicht nur an seiner Hüfte berührt, Jakob wurde an seinem Herzen berührt. Und er war in Vergangenheit ein Mann, der an sich selbst glaubte, und er war jetzt zu einem Mann geworden, der an Gott glaubte. Jakob verließ den Platz vielleicht als körperlicher Krüppel, wenn man das Wort, das ist heute nicht mehr zeitgemäß, ja, als Behinderter, das darf man in Deutschland zumindest noch sagen, in Amerika ist das auch nicht mehr so richtig politisch korrekt, aber in Deutschland, habe ich mir sagen lassen, darf ich noch Behinderter sagen. Jakob verließ wohl, oder Israel, den Platz als Behinderter, als körperlicher Eingeschränkter, aber gleichzeitig als geistlicher Riese. Denn er hatte Gott gesehen. Und dieser Schmerz, den er jetzt offensichtlich bis zum Rest seines Lebens an seinem Leib tragen musste, dieser Schmerz war eine permanente Erinnerung an seinen neuen Namen. Du bist jetzt Israel. Nicht mehr du kämpfst für dich, ich kämpfe für dich und du sollst das erkennen. Und vielleicht, ja, ich möchte es nicht zu weit herbeiziehen, aber ich denke, das ist eine legitime Anwendung. Vielleicht gebraucht Gott auch in deinem Leben Schmerzen dauerhaft, Schwierigkeiten dauerhaft, um dich daran zu erinnern, ich bin derjenige, der wirklich für dich streitet. Ja, der dir dieses Kennzeichen gibt, diese Einschränkung gibt, um dich deiner Abhängigkeit von Gott wirklich immer wieder bewusst zu machen. Vielleicht noch eins. Jakob ist ein Kämpfertyp. Das war er von Anfang an. Ja, mit List und Tücke hat er sich den Segen erkämpft. Und bezeichnenderweise hat seine Persönlichkeit in dem Punkt sich überhaupt nicht verändert. Er ist jemand, der eine ganze Nacht mit dem Herrn ringen kann. Er ist immer noch ein Kämpfertyp. Und das finde ich bemerkenswert. Gott kennt Teile unserer Persönlichkeit, die sind nicht per se sündig oder gut oder schlecht, sondern einen starken Willen zu haben, so wie Jakob ihn offensichtlich auch an dem Punkt noch hatte, das ist nichts Böses. Den darf er behalten. Nur für was hat Jakob seinen starken Willen jetzt eingesetzt? Nicht mehr für sich selbst, für seine eigene List, für seinen eigenen Vorteil, sondern mit dem Willen hängt er sich an den Herrn und sagt, ich muss dich haben. Ich muss dich haben alle Zeit. Ich muss deinen Segen haben. Das ist bemerkenswert, finde ich. Ja, es gibt offensichtlich Dinge, das darf man auch mal sagen, in unserer Persönlichkeit, die sind nicht per se gut oder schlecht. Ja, alle die Eltern, die Kinder haben, die sehen, wie unterschiedlich die sind. Einen starken Willen im Kind zu sehen, das ist nicht das Ziel, den Willen zu brechen. Aber dem Kind zu zeigen, für was es den Willen eigentlich bekommen hat. Nicht für den Dienst für sich selbst, sondern für den Herrn. Er kämpfte, ja, Jakob kämpfte auch in dieser Nacht, die ganze Nacht bis zum Morgengrauen, sodass der Herr sagen musste, lass mich gehen. Aber er kämpfte, weil er weinte und weil er zu ihm flehte. Echte Geistlichkeit, ja, zeigt sich offensichtlich an diesem Zerbruch. Nicht unbedingt, dass gewisse Charaktereigenschaften komplett sich verändern. Ja, ein gewisses Wesen werden wir behalten. Aber diese Geistlichkeit zeigt sich an dem Zerbruch Jakobs. Ja, dass er dieses Angesicht Gottes gesucht hat. Echte Geistlichkeit drückt sich nicht unbedingt in der vermeintlichen Stärke aus, sondern in einer unbedingten Abhängigkeit vom Herrn. Und deswegen ist es völlig okay, seine eigene Schwachheit anzuerkennen, weil dann versteht man seine wahre Stärke. Ja, Paulus hat das Thema auch im 2. Korintherbrief behandelt, im Kapitel 12. Ich sage nur um der Zeit willen den letzten Satz aus Vers 10. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil ja in seiner Schwachheit seine Kraft wirklich zur Vollendung kommt. Ich will es zum Ende bringen. Das waren diese drei Punkte. Die Tatsache einer gravierenden Veränderung. Seht den Kontrast zwischen Bethel und dem Jabok. Da vertraute er auf sich, dann vertraute er auf den Herrn. Seht das Mittel, was Gott einsetzt. Gott gebraucht ganz kontrolliert und ganz absichtlich Schmerzen, Schwierigkeiten, Hindernisse in unserem Leben, die zeitlich sind, um einen ewigen Charakter der Gottesähnlichkeit, der Gotteserkenntnis in uns hervorzubringen. Ja, und er schenkt auch Zeichen der Veränderung in unserem Leben. Das kann ein veränderter Name sein. Manchmal gibt man den Namen schon ganz früh. Ja, ich weiß nicht, Manuel, ob ihr euch auch was gedacht habt. Ich glaube schon, dass ihr den Sohn Nathan genannt habt. Wollen wir dafür beten, ja, dass der Name wirklich Programm ist in dem Leben des Kindes. Aber manchmal werden auch Namen geändert. Ja, wir haben das sogar bei einer Taufe bei uns erlebt, dass sich Brüder, und das war übrigens ein ganz neutestamentliches Prinzip, Menschen haben sich früher oft einen neuen Namen bei der Taufe gegeben, um zu zeigen, jetzt ist was ganz anderes passiert. Ich habe vorher auf meine eigene Kraft vertraut. Jetzt vertraue ich auf die Kraft Jesu Christi. Und das sind die zwei Anwendungen, die ich euch zum Schluss auch mitgeben möchte. Die eine habe ich lange besprochen für euch, die meisten von euch, die ihr den Herrn Jesus persönlich kennt als Herrn und Heiland und ihm auch vertraut. Gott gebraucht Schwierigkeiten zur Heiligung. Das ist offenbar. Und das wird auch hier nicht nur bei Hiob sehr offenbar, sondern auch im Leben Jakobs. Aber ich möchte auch noch eine Anwendung für die bringen, die vielleicht den Herrn Jesus noch nie wirklich als ihren persönlichen Herrn und Heiland erkannt und anerkannt haben. Für euch gilt genau das Gleiche. Gott gebraucht Schwierigkeiten in eurem Leben. Er nimmt Maß, um uns dorthin zu führen, dass wir uns selbst nicht, unser Vertrauen nicht auf unsere eigene Stärke setzen. Die größte Weisheit, die ein Mensch jemals anziehen kann, ist zu verstehen, dass er nicht auf sich selbst vertrauen darf, wenn es um die Frage geht, wie werde ich eines Tages vor meinem Herrn und Richter bestehen. Das ist die größte Weisheit, wenn du deine Schwachheit erkennst und anerkennst, wenn du ehrlich wirst, wenn du sagst, ich habe es nicht, was es braucht, um eines Tages vor diesem heiligen Gott Rechenschaft abzulegen. Und Gott gebraucht Schwierigkeiten, er bringt Schwierigkeiten, er bringt Nöte auch in das Leben von dir, der du dem Herrn vielleicht so noch nicht vertraut hast, um dich zu dem größten Zerbruch, zu dem wertvollsten Zerbruch, zu der größten Erkenntnis zu führen, die du in deinem Leben gewinnen kannst. Deine eigene Stärke aufzugeben, auch wenn es, oder gerade wenn es um die Frage geht, wie werde ich gerecht, wie werde ich bestehen vor einem heiligen Gott, vor dem sich alle nach dem Abscheiden hier von der Welt eines Tages verantworten werden. Und das ist der größte Gewinn, den du ziehen kannst aus deiner Schwachheit, wenn du sagst, ich brauche dich, ich flehe dich an. Ja, wenn du selbst weinst und sagst, ich muss dich haben für meine Rechtfertigung. Und dafür ist Jesus Christus gestorben. Er gebraucht Schmerzen. Das sollte uns sehr vertraut sein als Christen, um den größten Sieg und das größte Heil wirklich zu erwirken. An unserer Stelle hat er sein Leben gegeben, weil wir nicht die Kraft haben. Ich habe leider erst letzte Woche mit einer Frau über das Thema gesprochen, die 89 Jahre alt ist. 89. Und sie sagt, ich habe nichts zu befürchten, weil ich habe nie in meinem Leben irgendjemandem etwas Schlimmes angetan. 89 Jahre lang keine Selbsterkenntnis. Und das ist die schönste und die größte Erkenntnis, die du fassen kannst, wenn du verstehst, Christus hat für dich gekämpft. Christus hat dieses Opfer für dich gebracht. Sein Tod, seine Schmerzen galten eigentlich dir. Und du musst dieses Opfer, du musst ihn haben. Ja. Wenn Schuld, wenn Sünde, wenn die wirklich so schlimm ist, wenn sie uns wirklich so sehr von Gott trennt, ja, dann muss ich Christus haben. Oder anders ausgedrückt, wenn wir es wirklich aus eigener Kraft schaffen könnten, warum ist Christus dann gestorben? Warum musste Gott dann so zu diesem Äußersten gehen und musste seinen Sohn zerschlagen? Ja. Gott gebraucht Schmerzen in unserem Leben für die Gläubigen, um uns auf ihn zu werfen mehr und mehr. Aber Gott gebraucht auch Schmerzen in dem Leben eines jeden Menschen, um ihn an den Punkt zu bringen, wo er kapituliert, wo er aufgibt und wo er bekennt, ich muss dich haben und Christus ist genug. Das dürfen wir bezeugen. Im Evangelium darfst du wahrhaftig werden. Du hast Angst davor, ja, deine Abhängigkeit, deine Schwachheit zu bekennen. Das darfst du. Im Evangelium darfst du völlig ehrlich sein. Und du bist trotzdem geliebt. Du wirst nicht verdammt. Du wirst trotzdem angenommen. Das ist das größte Wort des Evangeliums. Völlig verdorben und trotzdem angenommen, trotzdem geliebt. Amen. Amen. Dann lasst uns aufstehen und noch danken.